Du hörst Punktuell, den Pars Media Praxis Marketing Podcast. Mit Patrick, Klaus und Klartext. Zwei Typen, nicht immer eine Meinung, aber immer mit Wissen und Infos rund um dein Praxismarketing. Bleib gespannt und viel Spaß beim Hören.
Hallo, hier ist Patrick und ich grüße euch wie fast immer aus dem Bergischen Land. Heute wieder ein punktuell Praxisgespräch. In dem Format trifft Klaus immer mal wieder die spannenden, netten Menschen aus unserer Umgebung. Nicht immer aus unserer dentalen Welt, aber das natürlich sehr, sehr oft. Mal ist Klaus vor Ort, oft spricht er aber auch online mit unseren Talkgästen. Es geht immer um Themen aus der Praxis für die Praxis. So wie ihr es von uns kennt, natürlich immer mit ein bisschen oder auch ein bisschen mehr Spaß. Klaus, wen hast du heute am Punktuell Podcast-Mikro?
Moin vom Deich, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Punktuell, eurem Pars Media Praxis Marketing Podcast. Dir, Patrick, lieben Dank für das kleine Intro. Du bist heute nicht dabei, aber du hast recht. Ich habe tolle Gäste eingeladen. Zwei tolle Menschen, die ich lange kenne, die ich sehr schätze und die sich gleich einmal kurz vorstellen werden. Unser Thema heute, ich nenne es mal Quo Vadis Zahnarztpraxis, ein gewagter Blick in die Glaskugel. Ob es gewagt ist, könnt ihr hinterher selber entscheiden. Also die Zukunft der Zahnarztpraxis ist so ein bisschen unser Thema. Was kommt da auf die Zahnärztin, die Zahnärzte auf euch zu? Vor allem, wenn sie sich entschließen, Unternehmer zu werden oder zu bleiben. Darum soll es heute auf jeden Fall gehen. Und ich weiß, dass es viele Herausforderungen gibt, von denen wir heute auch einige beleuchten werden. Und mit wem kann ich das bei diesem Thema besser als mit Jens Petzold und Christian Brendel, die sich gerne auch genau in der Reihenfolge, ich hoffe, ihr habt es euch gemerkt, vorstellen werden. Ich meine, wer kennt sie nicht, aber jetzt könnt ihr dafür sorgen, dass euch der Rest der Welt auch kennt.
Ja, moin Klaus und moin Christian. Und ich glaube, in der Reihenfolge war ich zuerst, oder?
Exakt.
Super.
Super. Das hat er sich schon gemerkt.
Das habe ich mir gemerkt. So weit reicht es. Ich hoffe, das hält an während des Podcasts. Also ja, dann vielen Dank erstmal für die Einladung. Und es ist mal wieder eine Freude, mit dir zu plaudern. Ich glaube, ich war schon mal bei dir im Podcast. Das ist, glaube ich, so anderthalb Jahre her. Kann das sein?
Komme ich gleich noch drauf, aber du hast recht, ja.
Ja, genau. Ja, mein Name ist Jens Petzold. Ich bin Fachanwalt für Medizinrecht und Mitbegründer der Kanzlei Lück und Petzold Healthcare Recht. Wir haben unsere Büros in Bad Homburg, in Düsseldorf und Aschaffenburg. Das spielt aber eigentlich keine Rolle, tatsächlich, weil wir arbeiten wirklich sehr remote und von überall und sind insofern tatsächlich auch für unsere Mandanten eigentlich immer und überall verfügbar. Deswegen sind unsere Mandanten auch überall. Und remote bedeutet für uns, dass, ich würde mal behaupten, 98% unserer Beratungsgespräche mittlerweile remote stattfinden. Das ist wirklich erstaunlich. Das liegt vielleicht auch daran, an der Mandantenstruktur, die wir bedienen. Wir beraten im Grunde ausschließlich Healthcare-Unternehmen. Das bedeutet Medizinproduktehersteller auf der einen Seite, Ärzte und Zahnärzte auf der anderen Seite. Und bei den Ärzten und Zahnärzten sind es vor allem die unternehmerisch Orientierten. Die haben auch alle keine Zeit. Die sind ganz froh, wenn sie effiziente Beratung bekommen. Und insofern hat sich das eigentlich so einfach so entwickelt, dass wir da wirklich sehr digital remote unterwegs sind. Ich bin da sehr dankbar für, weil das gibt mir eine große Freiheit, mein Homeoffice überall einzurichten. Und deswegen sage ich immer dazu, deswegen sind so die Standorte, die ein Büro hat, die sind ja nicht mehr so wichtig, wie das vielleicht vor Corona mal der Fall war. Ja, ansonsten, was kann ich zu uns sagen? Was uns besonders macht, ist, dass wir sehr interdisziplinär unterwegs sind. Wir sind drei Partner, zehn Anwälte aktuell und da ist im Grunde alles dabei. Also natürlich sind das alles Rechtsanwälte, aber unterschiedliche Fachanwälte für Arbeitsrecht, für Handels- und Gesellschaftsrecht. Wir haben Mediatoren in den Reihen. Ich selbst bin noch Compliance-Manager. Wir haben eine Universitätsprofessorin mit an Bord. Also beleuchten den Markt infolgedessen einfach aus ganz unterschiedlichen Richtungen und im Wesentlichen immer aus dem beratenden Ansatz. Ja, also wir streiten nicht so viel, sondern wir beraten lieber. Aber dazu kann ich nachher noch was sagen.
Beraten ist ja auch immer schön. Und ich bin jetzt mal sehr gespannt auf die Interpretation des Wortes kurz von Christian.
Okay, jetzt kriege ich eine Zusatzchallenge. Ich muss es kurz machen. Ja, wunderbar. Moin von mir. Ich war auch schon mal bei dir im Podcast, Klaus. Ich freue mich. Ja, mein Name ist Christian Brendel. Ich bin Praxisberater, Referent, Podcaster, eigentlich ganz ähnlich wie der Jens, nur nicht im Bereich Recht, sondern bei mir überwiegend im Bereich Finanzen, Praxisstrategie, Praxisausrichtung, genau. Und eigentlich, sagen wir mal, stehe ich mit meinem Team hier morgens wirklich tatsächlich dafür auf, Zahnmedizin zu erhalten, gerne freiberuflich. Mein Vater ist Zahnarzt und da kriegt man das mit der Muttermilch oder sozusagen mit der Vatermilch, egal, irgendwie am Essenstisch mit, dass das was Gutes ist und das ist erhaltenswert. Ich wollte selber kein Zahnarzt werden und das ist jetzt sozusagen mein Beitrag, dass es trotzdem weitergeht. Ja, wir sitzen hier im Herzen von Europa, sage ich immer gerne, außerhalb von Frankfurt. Denn Jens und mich verbindet die Liebe zur Eintracht aus Frankfurt. Da haben wir momentan viel Freude. Viel Freude. Und ja, wir beraten, wie gesagt, Zahnarztpraxen, das ist unser Fokus, nur Zahnarztpraxen, Kieferorthopäden zählen wir dazu, nur in Deutschland, ihr seid unsere Kunden und davon haben wir über 2000 Stück, das ist gar nicht so schlecht, aber es dürfen natürlich gerne mehr werden, vor allen Dingen in unserem Softwaregeschäft, in der Beratung sind es natürlich deutlich weniger. Ja, ich glaube, das war so das Wichtigste, wir machen das auch 98% remote, also ihr seht ganz viele Überschneidungen, auch wenn wir inhaltlich unterschiedliche Themen beackern, machen wir es sehr ähnlich und deswegen auch sehr gerne in der Konstellation, in der wir heute hier zusammen sind.
Ja, so soll das auch sein und tatsächlich haben wir es auch geschafft, Christian, wir haben jetzt also mit dir oder der Solvi, deinem Unternehmen, tatsächlich auch mal jetzt den ersten Kunden, das gemeinsam, den wir an den Start bringen. Das ist aber jetzt heute nicht unser Thema, obwohl es natürlich immer mitschwingt. Wir wollen ja alle Unternehmer, Unternehmerinnen machen. Und ihr habt es beide schon natürlich erwähnt. Ja, ihr wart beide schon zu Gast bei uns im Podcast. Jens im letzten Jahr, Christian in diesem Jahr. Und ich werde auf jeden Fall euch beide Folgen noch in den Shownotes verlinken und natürlich alle wesentlichen Links zu unseren Gästen und den Unternehmen. Und Jens, wir haben nach eurem letzten Impulsivseminar, als ich dabei war, da haben wir uns ein bisschen zu einer ähnlichen Thematik ausgetauscht, zu den Herausforderungen für Zahnarztpraxen. Und du hast damals einen Satz gesagt, ich glaube, den habe ich auch mehrfach gepostet, den zitiere ich mal so halbwegs, ja, also bitte keinen Anwalt einschalten, wenn du dich nicht ganz wiederfindest.
Ja, was du rausgesucht hast.
Du hast damals gesagt, der Markt, in dem wir uns bewegen, der bietet alle Chancen. Das ist der größte Markt, den wir in Deutschland haben und deswegen verstehe ich das Wehklagen häufig gar nicht. Wenn ich manchen Internetforen still und heimlich mitlese, brauche ich immer anschließend eine Therapiestunde, um dieses Drama loszuwerden, das einen da überfällt. Das ist ja ganz tragisch. Das war eine Aussage von dir vom 1. Oktober 2023. Ist die immer noch aktuell?
Ja, würde ich genau so immer noch sagen, ja. Ohne Frage. Also ich kann tatsächlich das Wehklagen nur noch schwer ertragen manchmal. Ich kann es auch häufig nicht nachvollziehen. Also ich kann es in Teilen nachvollziehen, weil ich natürlich sehe, dass manche in diesem ja stetig wachsenden Markt, von diesem wachsenden Markt nicht so profitieren wie andere. Aber das hat ja Gründe. Ja, und ich glaube, das Wehklagen hilft dann nicht, sondern dann wäre es ja vielleicht ganz gut, mal einen unternehmerischen Ansatz zu wählen. Ich weiß nicht, soll ich da schon vertieft was zu sagen oder wollen wir das gemeinsam mal aufarbeiten?
Lass uns das gerne gleich gemeinsam aufarbeiten, weil ich weiß und das schätze ich und liebe ich an dir, wenn du vertiefst, dann meinst du auch vertiefen, ganz klar. Aber ich gebe den Ball gerne mal, wir können ja heute ein bisschen im Fußballjargon bleiben als Fußballfans, wenn auch nicht der gleichen Leidenschaft, was den Verein angeht, aber ich drücke euch weiterhin die Daumen. Sieht im Moment gut aus für eure Eintracht. Christian, der Jens hat gerade gesagt, eigentlich versteht er es nach wie vor nicht, dieses Wehklagen. Ich interpretiere mal so, statt zu jammern, sollen die Leute etwas tun, unternehmerisch handeln etc. pp. Kommt das bei dir so ein bisschen ähnlich an?
Ja, ich glaube, das ist unser Mindset. Das deckt sich da tatsächlich mit dem Jens. Ich bin jemand, der sehr stark glaubt, dass wir an den Umständen in unserem Leben zumindest zu einem guten Teil selbst ja beteiligt sind, dafür, dagegen etwas tun können. Wir sind ja doch sehr privilegiert, hier im Westen von Europa geboren zu sein. Das heißt, hier haben wir doch wirklich weite Teile unseres beruflichen Schicksals zumindest in der Hand, wenn wir mal von Gesundheit und so abstrahieren. Und auch ich verstehe natürlich die Herausforderungen. Ich glaube, die Herausforderungen, die die Zahnarztpraxis hat, sind zum Teil branchenspezifisch. Man muss aber ganz ehrlich sagen, ganz viele Herausforderungen teilen sie einfach mit jedem anderen Unternehmen in Deutschland im Moment auch. Wir merken, das Land knackst und knackst so ein bisschen. Die Töpfe sind leer, Fachkräfte sind knapp, insbesondere gute. Aber ich glaube, ich sehe Nicken hier, das geht dem Jens bei Rechtsanwaltsfachangestellten und dir, Klaus, im Marketing wahrscheinlich nicht anders als uns und den Zahnarztpraxen. Es kommen halt in der Praxis so ein paar Spezialthemen obendrauf und da schließe ich mich dem Jens an. Da kann man schon verstehen, dass das nicht immer Freude macht, ne? Und es gibt auch jedes Jahr was Neues aus dem BMG und überhaupt aus verschiedenen Bereichen. Nichtsdestotrotz, der Jens hat gesagt, Wehklagen nützt nichts. Ich würde sogar sagen, Wehklagen schadet, weil es uns in den falschen Modus bringt und weil es uns in so eine Haltung bringt, von uns passieren Dinge und ich bin lieber in der Fraktion, ich bewirke Dinge. Und diese Dinge, die da passieren, sind unternehmerische Herausforderungen, die sind nicht einfach, aber die muss ich erkennen, verstehen, dann muss ich sie annehmen. Und dann muss ich sie auflösen. Und ich glaube, da sind dann Zahnärzte doch wieder Unternehmer, so wie alle anderen auch. Ne? Neben dem, dass sie natürlich Zahnärztin sind und behandeln.
So ein Unternehmertum kommen wir dann gleich auf jeden Fall auch nochmal. Aber wenn wir jetzt mal, bleiben wir mal bei der Vertiefung des Jammerns, des Wehklagens. Also nicht, dass wir jetzt jammern und wehklagen wollen, ganz im Gegenteil. Aber wir haben ja, du hast es gerade gesagt, wir haben ja alle so ein sehr ähnliches Mindset und wir wollen ja auch den Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, auch einen Weg aufzeigen. Ich denke aber, um jemandem einen Weg aufzeigen zu können, dann muss man verstehen, warum jemand handelt. Jens, warum glaubst du, ist es denn so, dass lieber vielfach gejammert wird, geklagt, was ich noch schlimmer finde, idealerweise auch die Schuld an meiner Situation bei anderen gesucht wird? Das ist ja auch mal ganz, ganz leicht. Ist vielleicht so ein deutsches Phänomen, weiß ich nicht. Wo kommt das her?
Boah, das kann ich gar nicht sagen. Das ist ja, können wir ein bisschen Küchenpsychologie betreiben, ja. Aber ich will vielleicht mal so anfangen. Also du hast mein Zitat da gebracht von vor anderthalb Jahren, wo ich gesagt habe, ich kann einfach dieses Wehklagen nicht mehr hören. Weißt du, der Punkt ist, ich gucke ins KZBV-Jahrbuch und dann sehe ich einfach in den letzten 10 Jahren, dass der Einnahmeüberschuss in den Praxen steigt. Das ist erstmal Fakt. So, und jetzt unterstelle ich mal, die Zahlen der KZBV sind nicht ganz falsch. Ja, also erstmal bewegen wir uns in einem wachsenden Markt, wie überhaupt der Gesundheitsmarkt die größte Einzelbranche ist, die wir in Deutschland haben. Mit jährlichen Steigerungsraten im Moment von 4-5%. Also in einem Gesamtmarkt, der zum Teil rückläufig ist, aber der Gesundheitsmarkt wächst und perspektivisch auch in den nächsten 10 Jahren weiter 4-5% im Jahr. So, und die Frage ist ja, wie kann ich an diesem Wachstum teilnehmen? Jetzt gucke ich weiter im KZBV-Jahrbuch und dann sehe ich natürlich auch, es gibt Praxen, die daran partizipieren und es gibt Praxen, die daran nicht partizipieren. Ja, also es gibt ungefähr 20% der Praxen, ich habe es gestern nochmal nachgeschaut, die im Moment ein Einkommen generieren von über 300.000 Euro und ungefähr 20% der Praxen, die im Moment ein Einkommen generieren von unter 100.000 Euro. So, das zeigt mir ja erstmal, wir haben ganz offensichtlich Praxen, die in diesem Markt hoch erfolgreich arbeiten und wir haben gleichzeitig Praxen, die aus irgendeinem Grund in diesem Markt nicht richtig funktionieren. Und da stellt sich dann natürlich schon die Frage, warum ist das denn so in dem gleichen Marktumfeld, dass Praxen so unterschiedlich wirtschaftliche Ergebnisse erzielen? Und ich sage mal so, das ist der gleiche Markt, das sind die gleichen Produkte, es sind die gleichen Preise, die alle nehmen können. Es könnte was mit dem Unternehmer zu tun haben, der für die jeweilige Praxis verantwortlich ist. Ja, so, und jetzt, ich nehme einfach mal so zwei, drei Themen, über die wir ja schon seit Jahren sprechen. Ich glaube, ich habe vor 10 Jahren, vor 12, vor 13 Jahren, habe ich angefangen, in meinen Vorträgen zu sagen, wir laufen in einen Personalengpass rein in Deutschland. So, schafft eure Homepages ab, weil Patienten habt ihr alle genug. Macht Homepages für Personalrecruitment. Ja, so, wenn ich dich jetzt mal frage, Klaus, wie viele Zahnärzte rufen bei euch an, um zu sagen, wir brauchen unbedingt eine Internetseite, die speziell auf Personalrecruitment ausgerichtet ist, dann vermute ich mal, wirst du bestätigen, das sind nicht so ganz viele, nach wie vor nicht.
Ich antworte direkt gerne, Jens. Ja. Ich antworte direkt gerne, weil ich auch einen sehr aktuellen Fall gerade zu diesem Thema habe. Sagen wir mal so, die anrufen, wenn es jetzt nicht klassische Gründer sind, die sowieso ein breites Marketingthema benötigen, denen auch klar ist, dass das Thema mitkommt. Es ist schon der Hauptgrund, warum sich viele bei uns melden, aber es sind wenige. Und erstaunlicherweise bleiben von den wenigen dann immer nur noch ein paar bis kaum einer über, wenn sie hören, ach, das kostet Geld, da muss man investieren, das ist ja doof, ach, da komme ich mit 500 Euro im Monat gar nicht hin. Das ist alles noch so. Ne? Da können wir auch gleich gern drüber reden, weil wir haben da einfach noch diesen Veränderungsknopf irgendwie noch nicht geswitcht bei allen.
Naja, und eigentlich hätten die sich ja vor 10 Jahren bei dir melden müssen, ja? Weil die melden sich jetzt, wo das Problem akut ist.
Und dann keine ist Frage,
es aber dann ist es natürlich schwierig.
Ich bin ja froh, wenn sie sich jetzt melden, weil wir alle wissen, in 4, 5 Jahren sieht dieses Thema nochmal ganz anders aus. Also lass sie sich wenigstens jetzt melden. Ja, aber ein kurzer Fall. Ne, den ich jetzt zum zweiten Mal erlebt habe. Ich referiere ja auch für eine Landeszahnärztekammer in Deutschland. Und da habe ich jetzt zum zweiten Mal innerhalb von 2 Jahren einen Kurs angeboten, strategisches Employer Branding, der Weg zur Arbeitgebermarke für Zahnarztpraxen. Der wurde jetzt zum zweiten Mal abgesagt, mangels Teilnahme. Der Kurs Social Media für die Zahnarztpraxis, natürlich ein wichtiges Thema von den Praxen, die da sind und da waren. Weißt du, wenn da 10 morgen kein Social Media machen, geht es denen genauso gut. Vielleicht personell nicht, müssen wir jetzt hier nicht vertiefen. Aber das zeigt einfach mal, diese Kurse sind jedes Mal voll. Und das Thema Employer Branding, ich nenne es ja so Employer Culture, Employer Branding ist mir immer noch ein bisschen zu kurz gesprungen, weil wir eigentlich mehr Dinge erledigen müssen als nur die Brand. Und dieser Kurs wird einfach abgesagt. Und ich denke, Christian, du kannst aus deiner Erfahrung ja Ähnliches berichten. Wir haben uns ja auch schon über Kunden unterhalten, die dann keine gemeinsamen Kunden wurden, wo wir heute noch nicht genau wissen, warum. Ich habe jetzt wieder auch, weiß ich von der Zahnarztpraxis, die tatsächlich woanders hingegangen ist. Und ich weiß auch, dass es da einfach günstiger wird, was auch egal ist. Das heißt ja nicht, dass es da schlechter wird. Aber bleiben wir mal bei diesem Thema. Warum haben sich die Zahnärztinnen und Zahnärzte nicht um diese Thematik gekümmert? War das Arroganz? War das Nichterkennen der Situation? Oder haben wir es da immer noch mit einer Klientel zu tun, die irgendwie sagt, läuft schon, regelt sich schon, passiert schon was, klappt, aber es klappt ja nicht.
Also ich glaube, wir müssen ein bisschen differenzieren. Ich beobachte da in den letzten Jahren eigentlich so ein zahnmedizinisches Unternehmertum der 2 Geschwindigkeiten. Ne? Also der Jens hat das gerade eben anhand von Zahlen veranschaulicht. In der KZBV-Statistik, dieser Teil, der unter 100.000 liegt, der wird immer größer. Das sind die, die aufgegeben haben, aufgehört haben, resignieren, die in der Opferhaltung sind. Die durchlaufen irgendwie noch diese 7 Phasen der Trauer. Die sind wahrscheinlich noch in der Wut, im Verhandeln oder in der Depression. Und dann gibt es die, die ganz eindeutig auf der anderen Seite angekommen sind, die also in der Akzeptanz sind und in der Hoffnung und ins Handeln kommen. Und das sind die unter anderem, die über die 300.000 gewandert sind und alle, die auf dem Weg dahin sind. Da gibt es auch Bewegungen, die man nicht sieht, die dann aber irgendwann sichtbar wird. Und dieser Trend verstärkt sich. Und ich glaube, da würde ich gerne ein bisschen differenzieren. Also in meiner Beobachtung sind ganz, ganz weite Teile, mehr als 10%, wahrscheinlich 50% der Zahnarztpraxen auf dem Thema Personal und ich muss mich da attraktiv machen, noch völlig blind. Also völlig, glaube ich, tatsächlich in der Verneinung. Früher hatte ich genug Personal. Ich glaube, für viele ist auch die Frage, muss ich mir das antun? Will ich mir das antun? Neue Medien? Ich habe noch 3 Jahre. Also ich glaube, wir sehen ja, dass es viele Praxen gibt, die so kurz vor der Abgabe sind. Da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele, die einfach Augen zu und durch, wird schon gut gehen, sonst mache ich es ohne ZFA machen. Ich sehe eine große Nachfrage nach Behandlungseinheiten, wo ich ohne Assistenz behandeln kann, wäre nochmal ein anderes Thema, bin ich nicht so der Riesenfan von. Und gleichzeitig sehe ich schon viele Praxen, die das eben erkannt haben, die aktiv sind, die, glaube ich, eben in der Akzeptanz sind, die in der Unternehmerrolle sind. Ich glaube, für die ist es schwierig, das Thema zu greifen. Die haben, glaube ich, vielleicht auch viele zu spät angefangen. Ich finde, wir haben diesen Fachkräftemangel jetzt schon seit 10 Jahren oder so. Jens hat es auch gesagt, besprechen wir den. Ich finde, so richtig reingehauen hat er eigentlich in den letzten 3. So, jetzt, ne, nach Corona dachte man noch so, hoppla und alles schwierig und so. Und jetzt wird alles wieder normal und es wird nichts normal. Und jetzt ist natürlich so ein bisschen Alarm, Alarm. Ne? Und um vielleicht abzuschließen, was ich leider beobachte, und das deckt sich mit dem, was du eben gesagt hast, Klaus, das ist aber allzu menschlich und da bin ich nicht anders als die Zahnärzte auch und die Zahnärztinnen. Wir haben die Tendenz, so toolgläubig, softwaregläubig, lösungsgläubig zu sein. Wir wollen uns die Probleme gerne wegkaufen. Das heißt, ich sehe eine viel höhere Bereitschaft, jetzt mal endlich zu lernen, wie Instagram funktioniert, zum Beispiel. Du hast den Social Media Kurs genannt. Oder eine Bereitschaft, Personalvermittlern 5-stellige Summen pauschal einzuwerfen in dem Versprechen, sie werden dann kommen. Also die Bereitschaft ist unendlich. Ich will dieses Problem nur weg haben. Ich brauche jetzt ein Tool, eine Lösung. Und ich sehe deutlich weniger Bereitschaft, das Thema unternehmerisch, strategisch, gesamtheitlich anzugehen. Weil sich damit zu beschäftigen, wer sind wir als Praxis? Wofür stehen wir? Was unterscheidet uns von der Praxis nebendran? Die Medizin ist es manchmal, aber auch nicht immer. Das, was heute auf meiner Homepage steht, zeigt mir nichts davon. Da steht oftmals der gleiche SEO-Brei wie auf jeder anderen Homepage. Sich damit zu beschäftigen, was macht mich aus? Warum bin ich attraktiv für Arbeitnehmer? Da haben ganz, ganz viele keine Lust drauf, weil das kostet richtig Zeit. Das kann man nicht einfach mal mit Geld lösen. Das kostet Nerven. Das ist auch manchmal unangenehm. Da muss man sich im ersten Schritt nämlich mit sich selbst beschäftigen. Da hat auch nicht jeder Lust drauf. Und das ist so ein bisschen meine Beobachtung. Selbst bei der Hälfte oder ich weiß nicht, wie groß die Prozentsatz ist, der will und der das Problem erkannt hat, der möchte es dann eigentlich lieber mit Geld lösen als fundamental. Und die Herausforderung ist, das muss man mal ganz klar sagen, wir müssen nicht nur diese Berufe in der Zahnarztpraxis jetzt attraktiver machen als vielleicht alternative Berufe, sondern wir müssen den jungen Menschen da draußen, die ZFA vielleicht als in Erwägung ziehen als Ausbildungsberuf, klar machen, wie wir die Nachteile dieses Berufsbild kompensieren können. Die Nachteile sind nämlich, dass die anders als wir drei Vögel hier nicht im Homeoffice arbeiten können, sondern dass sie Knie an Knie 8 Stunden am Tag mit dem Zahnarzt, ob sie ihn mögen und ob er Mundgeruch hat oder nicht, über den Aerosolen des Patienten hängen. Und zwar ab 8 Uhr oder 7 Uhr morgens, auch wenn sie am Vorabend lange weg waren. Also hinter dem Bildschirm verstecken gibt es nicht. Und von diesen Herausforderungen hat das Berufsbild viele. Und ich glaube, da reinzugehen und zu sagen, okay, und wie können wir das als Praxis kompensieren, damit wir Lehrlinge gewinnen, die nicht in andere Branchen gehen, damit wir Leute aus der Hotellerie zu uns in den Empfang holen können? Und wie können wir andere Praxen in dem Wettbewerb ausstechen, dass die Leute, die schon in der Branche sind, zu uns kommen, ist halt der viel unangenehmere, viel längere, viel zähere Weg. Aber ich glaube, wir sind uns in der Runde einig, das ist der einzige Weg, der nachhaltig, langfristig wirklich richtig gut funktioniert.
Darf ich da nochmal ansetzen, Klaus?
Ja.
Darf ich da direkt mal ansetzen? Weil ja. Es ist genau richtig, was der Christian da schildert. Und jetzt ist es ja nur so, also ich habe vorhin gesagt, es gibt die Praxen, diese 20%, die über 300.000 Einkommen pro Inhaber generieren. Jetzt kennen wir ja einige von diesen Praxen glücklicherweise und dürfen die auf ihrem Weg begleiten. Und ich vermute mal, ihr beide werdet mir zustimmen, wenn ich mit denen spreche. Aus irgendeinem Grund sagen die mir überwiegend, wir haben gar kein Problem mit Personal, wir haben genug Bewerbungen da. Ja, also die schaffen es offensichtlich, ihren Beruf nach wie vor sehr attraktiv darzustellen. Im Übrigen, es ist ein total attraktiver Beruf. Ja, also wenn ich alle in dieser Branche ständig davon erzähle, wie schrecklich dieser Beruf ist, dann könnte es ja auch sein, dass mehr Leute vielleicht in diesen Beruf rein wollen würden. Das könnte vielleicht auch mal dazu beitragen, dass das alles ein bisschen einfacher wird.
Ich werde das Beispiel der Aerosole und dem Mundgeruch nicht zitieren von Christian.
na, aber also wie gesagt, diese Praxen, über die ich da gerade spreche, die scheinen irgendwie diese Nachteile irgendwie kompensieren zu können. Und da treffe ich auch sehr zufriedene Mitarbeiter, komischerweise. Wenig Fluktuation und so weiter. Also offensichtlich kann man das ja durchaus auch in diesem Marktumfeld schaffen. Ich glaube nur, dass es diese Praxen sind, die eben sehr frühzeitig sich beispielsweise mit Menschen wie uns dreien unterhalten haben, vielleicht auch schon vor 10 Jahren und sich angefangen haben, darüber nachzudenken, wie kann ich denn den Arbeitsplatz in meiner Praxis wirklich attraktiv gestalten? Das ist nämlich keine Frage, die ich in 4 Wochen geklärt habe. Ja, also wenn ich jetzt in Aktionismus verfalle, darunter würde ich mal das fassen, was der Christian gerade gesagt hat mit den Headhuntern, denen ich jetzt 5-stellige Beträge in Rachen werfe. Das ist Aktionismus. Das ist, da habe ich jetzt gerade ein Problem erkannt und das will ich in den nächsten 2 Wochen gelöst haben. So funktioniert das aber nicht. Ja, das ist eben langfristiger unternehmerischer Prozess. Und wenn ich den nicht rechtzeitig begonnen habe, ja klar, habe ich dann jetzt ein Problem. Ja, ich will noch einen zweiten Punkt damit reinwerfen, dann können wir da den vielleicht gleich mit aufgreifen. Also weil es ja auch diese Budgetdiskussionen in den letzten Jahren und so weiter. Ich verrate jetzt ein Geheimnis an alle Zuhörer. Das wird viele furchtbar weiter frusten und dramatisch überraschen. Aber ich verspreche es euch, auch in den nächsten 10 Jahren wird es für Zahnärzte aus dem GKV-Pott nicht mehr Geld geben. Definitiv. Es wird definitiv für Zahnärzte aus dem GKV-Budget weniger Geld geben in den nächsten 10 Jahren. Das könnte ich jetzt genau erklären, warum das so ist. Das sparen wir uns jetzt mal. Aber es steht einfach fest, auch das steht schon lange, das steht auch schon seit 10 Jahren fest. Ja, wer sich mit dem Gesundheitssystem und den Sozialkassen beschäftigt, kommt da nach 10 Minuten selber drauf. Das muss ich jetzt nicht groß erörtern. So, wenn ich das aber doch weiß, dann muss doch das Motto sein, macht die Praxis unabhängig von GKV-Einnahmen, so weit wie es irgend geht. Ich habe vor 10 Jahren auf meinen Seminaren gesagt, seht zu, dass ihr 70-80% Privathonorare generiert. Die Praxen, die das heute tun, die führen keine Budgetdiskussion. Ja, also jedenfalls nicht in der Dramatik, wie vielleicht diejenigen, die immer noch 70-80% GKV-Honorare in der Praxis haben. Das ist ja logisch. So, und das ist auch ein Punkt, wo ich sage, wenn ich mich dieser Thematik nicht heute stelle oder nicht am besten schon vor 5 Jahren gestellt habe, dann habe ich jetzt akut ein Problem. Ja, und damit muss ich unternehmerisch umgehen. So, also, aber auch das ist was, das löse ich nicht in 4 Wochen, sondern das ist auch ein Prozess. Und deswegen muss ich mich natürlich mit meinem Unternehmen sehr nachhaltig über Jahre beschäftigen, um diese Punkte zu lösen. Diejenigen, die das vor 5 Jahren begonnen haben, die haben heute kein Problem. Diejenigen, die das vor 5 Jahren nicht begonnen haben, haben heute ein Problem. Und die tauschen sich dann eben auf Social-Media-Kanälen aus und klagen weh.
Da passt ganz gut ein Thema zu. Ich hatte ja in einem Podcast, ich weiß ja nicht genau, wann ihr den Podcast hier jetzt hört, aber in einer der vergangenen Folgen war die Michaela Prinz bei mir zu Gast und wir haben auch genau über dieses Thema gesprochen. Und da ging es zum Beispiel darum, dass viele Zahnarztpraxen nicht bereit sind, in externe Unterstützer zu investieren, dass sie lieber alles selber machen. Und ich habe jetzt auch mal, ich darf noch mal einmal was zitieren. Das ist ein Zitat aus dem Internet, das überrascht euch jetzt nicht. Ich habe einfach mal gefragt, hey, was zeichnet denn eigentlich ein Unternehmer aus? Und natürlich, klar, die Floskel kennen wir alle. Der echte Unternehmer arbeitet eben nicht in, sondern an seinem Unternehmen. Aber er will halt etwas bewirken, aufbauen, entwickeln und groß werden lassen. So, und ein Unternehmertyp lässt sein Unternehmen wachsen und wächst mit ihm. Das kann aber in unterschiedlichen Geschwindigkeiten erfolgen. Wichtig ist aber, und das finde ich jetzt wirklich der Fokus, dass es passiert. Und bei ganz vielen passiert einfach nichts. Und das, was du jetzt eben schilderst, Jens, das, was du eben verraten hast, sind ja auch keine großen Geheimnisse. Also jeder, der dir folgt seit Jahren, weiß das, dass es so sein wird. Und ich denke, mit dir hat man eine seriöse Quelle oder mit euch beiden, gerade wenn es um Zahlen geht. Christian, wie siehst du das denn in den Gesprächen auch mit deinen Kunden, mit anderen, mit Zahnärzten, Zahnärztinnen, diese Bereitschaft zu sagen, naja, GKV, mache ich mich unabhängig, dann weg damit. Ich habe jetzt auch am Wochenende Diskussionen geführt und habe so den einen oder anderen intern bei mir gefragt, warum klammerst du dich so an deine Kassenzulassung? Während ich jetzt 2, 3 andere habe, die ganz klar gesagt haben, Thema ist erledigt, Kassenzulassung habe ich zurückgegeben. Ich mache das jetzt als freier Unternehmer.
Also auch hier würde ich gerne wieder differenzieren. Ne?
Du darfst immer differenzieren. Das ist auch wichtig, weil wir schlagen ja manchmal mit der pauschalen Meinungskeule zu, was einfach auch natürlich logisch ist, Klar. Weil wir viele Erfahrungen haben und Differenzierung schadet ja nie.
Übrigens GKV-Zulassung zurückgeben, ne? Nur um das klarzustellen, würde ich nie sagen.
Ja, oder dann heißt es anders.
Nein, ich würde nie die GKV-Zulassung zurückgeben, aber das ist was anderes. Wir hören, mal gucken, was der Christian dazu sagt.
Also sagen wir mal so, die Praxen, auch jetzt hier wieder, ne, die oberen 20%, 30%, 50%, you name it, die auch diesen Podcast hier hören werden, die werden natürlich sagen, hey, na klar arbeite ich seit Jahren und Jahrzehnten an meinen Privatanteilen. Unsere Kunden, ja, Jens, Klaus, das brauche ich nicht sagen, die wissen das seit vielen Jahren, die arbeiten daran. Könnte immer schneller gehen, könnte immer besser gehen. Oftmals müssen erst Glaubenssätze weggeräumt werden, die eigenen, die im Team. Ist nicht trivial. Jens hat es gesagt, das ist ein Prozess, der lange dauert. Gleichzeitig gibt es sehr viele, die sich da noch schwer tun. Und dann gibt es natürlich die irgendwo dazwischen stehen. Mein Blick auf die Sache ist ein bisschen ein anderer. Und ich muss, also sozusagen die Frage, kann die Kassenzulassung dann eigentlich weg oder nicht? Werde ich jetzt Privatpraxis? Ich sehe es eigentlich ein bisschen anders. Ich bin jetzt nochmal auf der Chancenseite. Ja, ich sehe immer Chancen und Opportunitäten. 70 Millionen Menschen in Deutschland sind gesetzlich versichert, ja, wahrscheinlich sogar ein paar mehr, wahrscheinlich sogar fast 80. Nee, ich würde sagen, es sind 80, ja, knappe 80 müssen gesetzlich versichert sein. 70 Millionen von denen gehen jedes Jahr in die Zahnarztpraxis. 70 Millionen. Das ist eine echte, eine faktische Zahl. Ich glaube, es gibt keine Branche, die mehr Bundesbürger sieht jedes Jahr als die Zahnarztpraxis. Noch nicht mal der Tankwart. Ja, ihr seht in den Praxen durch das GKV-System fast jeden Menschen, der in diesem Land wohnt. Die Privatpatienten seht ihr auch, die kommen nochmal oben drauf. Das heißt, ihr seht wahrscheinlich 80 von 87 Millionen Menschen in der Zahnarztpraxis. Und das ist etwas, was erstmal wunderbar ist. Das ist nämlich eine Riesenopportunität. Ihr habt diese Menschen in der Praxis und die kommen zu euch, um Gesundheit zu erhalten, Zahngesundheit zu konsumieren, könnte man betriebswirtschaftlich sagen. Jetzt das Einzige, wir müssen die nicht loswerden. Wir müssen diese 70 Millionen nicht loswerden. Es ist doch super, dass die kommen. Wir müssen denen nur beibringen, was der Jens eben sagte, dass die Töpfe leer sind. Und das ist Fakt. Und die bittere Realität ist, dass die Politik das dem Wähler nicht verklickern möchte. Weil das wäre nämlich der einfachste Weg. Die Politik würde sagen, die Kasse ist leer. Die Politik ist an der Stelle relativ unehrlich, macht dann sowas wie die Budgetierung und sagt, ich will da wiedergewählt werden, lass das lieber den Zahnarzt den Menschen kommunizieren, als dass ich das selber mache. Das ist doch das, was wir in Wirklichkeit gerade passiert, was wir gerade sehen. Ne? Das heißt, die Opportunität ist da. Die Herausforderung ist, diese Kommunikation anstelle des aktuell gültigen Gesundheitsministers eben zu übernehmen. Das finden wir alle total nervig und blöde. Aber wir beobachten, dass die Praxen, die das annehmen und die das machen, dabei relativ wenig Probleme haben. Ja, ich weiß nicht, Jens, Klaus, wie viele Praxen ihr kennt, die in den letzten 1, 2, 3 Jahren die Füllungs- oder die PZR-Preise angehoben haben und die dann zurückberichtet haben, oh, die Patienten sind komplett auf die Barrikaden gegangen und es gab einen Shitstorm und keiner ist wiedergekommen. Also ich höre eigentlich immer, einer meiner Patienten hat sich beschwert. Das war der, den wir sowieso loswerden wollte, weil dem seine Zähne völlig egal sind. Und 2, 3 andere haben nachgefragt und denen haben wir erklärt, dass wir die Preise einzeln sauber kalkulieren und dass eben dieses Jahr in der PZR sich ergeben hat, dass nachgeschärft werden muss, weil diese Leute, diese ZMPs und die DHs, die bei mir diesen auf diesem Stuhl ihnen die Zähne reinigen, das ist Fachpersonal und ich will, dass die auch noch morgen gut bezahlt sind und nicht in andere Branchen abwandern. Und das ist, by the way, auch im Interesse des Patienten. Ne? Das heißt, so ist ein bisschen mein Blick drauf. Ich bin total froh, dass wir die Kassenzahnmedizin haben. Wir müssen nur aus allen Patientenköpfen endgültig rauskriegen, dass sie nicht mehr kostenlos ist. Ich glaube, da sind wir auch schon super weit gekommen. Und dann können wir die 70 Millionen Patienten mit der Medizin versorgen, die in der Kasse heute nicht mehr drin ist. Und das ist zum Beispiel ab Januar auch nicht mehr das Amalgam. Ja, und ich glaube, das ist sozusagen in meinen Augen der beste, der saubere Weg, damit umzugehen.
Das ist vor allem der unternehmerische Weg, damit umzugehen. Und da grätsche ich dann gern mal rein, denn natürlich haben wir jede Menge Praxen, die seit vielen Jahren die Preise so gestalten, dass sie damit die Arbeit, die sie machen wollen, machen können und ihr Personal so bezahlen können, wie es bezahlt werden muss. Ja. Aber das sind dann eben auch die Praxen, die das klar kommunizieren, die sich positionieren als Praxis mit einem sehr hohen Anspruch, wo man jedem sagt, wenn du das haben willst, was wir dir bieten, diesen Mehrwert, ich diskutiere mit dir nicht über Preise. Also da habe ich eine ganz klare Aussage meiner Kunden wirklich mehrfach gehört. Ich diskutiere mit Patienten nicht mehr über irgendwelche Kosten, weil ich muss meine Kosten eben sichern. Das ist das, was ich haben will. Und anders kann man ja keine Zahnmedizin mehr gestalten, Jens. Also wenn ich jetzt anfange, mit jedem Patienten darüber zu diskutieren, was zahlt er, was zahlt er nicht. Klar, wir haben einen Gott sei Dank immer größeren Anteil GKV-Patienten mit sehr, sehr guten Zahnzusatzversicherungen, die sich dann diese Sachen auch gut leisten können. Das muss ja auch der Weg sein. Genau das, was Christian sagt. Es geht ja nicht darum, wir verzichten auf die GKV-Patienten, sondern wir machen denen klar, dass das, was sie bei uns bekommen, einfach Geld kosten muss.
Und das ist ja gar nicht so schwierig. Also wir müssen uns mal klar machen, dass die Deutschen im Moment pro Tag 1 Milliarde Euro für Gesundheit ausgeben. Mehr im Übrigen, mehr. Ja, wir haben im Moment in Deutschland im Gesundheitssystem im Jahr ein Budget von über 400 Milliarden Euro. Das kommt ja irgendwo her, das Geld. Das sind nicht nur GKV-Beiträge. Ja, also wenn man sich anschaut, was ist der gesetzlich krankenversicherte Bundesbürger bereit, zusätzlich zu seinen Krankenkassenbeiträgen im Monat für Gesundheit auszugeben, dann sagen die 600 Euro im Monat. Jeder. Die Frage ist nur, wo landen die? Ja, wo landet dieses Geld? Und landet die jetzt in irgendeinem Wellness-Tempel, wo ich mir heiße Steine auf den Rücken legen lasse, oder landet die vielleicht in einer ordentlichen Prophylaxeabteilung? Das ist ja nur eine Kommunikationsaufgabe im Grunde. Aber das ist das, was ich am Anfang gemeint habe. Wir haben erstmal einen Markt, der unfassbar viele Möglichkeiten bietet. Es gibt übrigens, und deswegen habe ich, ich sage das nochmal, die Gesundheitsbranche setzt damit deutlich mehr Geld um als alle Automobilunternehmen in Deutschland zusammen. Ich habe die Zahl jetzt nicht genau im Kopf, aber die kommen auf 200 irgendwas Milliarden im Jahr. Also Opel, BMW, Mercedes, Porsche, alle zusammen. Ja, so, also das ist ja erstmal die gute Nachricht. Ich will aber nochmal ganz kurz, ich will das auch nochmal deutlich machen. Also ich halte auch nicht viel davon, die GKV-Zulassung zurückzugeben. Bei den Zahnärzten in den vergangenen Jahren, wo ich das erlebt habe, waren ganz viele dabei, die sie auch nach einigen Jahren sich wieder zurückgeholt haben. Das hat auch damit zu tun, zum Beispiel, ich behandle die privatversicherte Ehefrau, der Ehemann ist aber mit den Kindern gemeinsam gesetzlich versichert. Die möchten gerne in eine Praxis gemeinsam als Familie gehen. wenn ich jetzt die GKV-Zulassung zurückgegeben habe, wird schwierig an der Stelle. Das ist vielleicht dann strategisch nicht die beste Idee. Ich höre auch von meinen Mandanten immer, der beste Patient ist ohnehin der gesetzlich Versicherte, der zuzahlungsbereit ist. Dann habe ich keine Erstattungsdiskussion mit der PKV und so weiter.
Weil mit denen kann man ja auch gut diskutieren, ne?
So ist es nämlich. Also so, deswegen ist mir das wichtig, das nochmal zu sagen. Nur gleichzeitig geht es eben darum zu wissen, die GKV wird nicht in Zukunft diejenigen sein, die mehr Geld in die Zahnarztpraxen geben wird. Mit Sicherheit nicht. Und da ich das weiß, kann ich ja heute anfangen, daran zu arbeiten, mich davon unabhängig zu machen, wenn ich es nicht schon längst gemacht habe. Ich glaube, das ist die wichtigste unternehmerische Aufgabe.
Übrigens, mit Patrick und Klaus kannst du dich jederzeit auch persönlich austauschen. Die Links dazu findest du in den Shownotes.
Christian, du hast dich auch ganz schnell sofort wieder gemeldet, als Jens angefangen hat zu sprechen. Ein kurzer ein Satz von mir. Du hast gerade jetzt die Zahlen angesprochen, 1 Milliarde an Gesundheitsausgaben. Aber jeden haben Tag. Wir da nicht auch pro Tag, genau, pro Tag. Was mir dann natürlich sofort durch den Kopf geht, wie ist aber denn diese Milliarde verteilt? Also gibt es da vielleicht nicht auch immer weniger Menschen, die ganz viel von dieser 1 Milliarde ausgeben und eben ganz, ganz viele und zwar auch immer mehr, und da kenne ich auch einige hier bei uns aus dem Umfeld, wenn die 600 Euro ausgeben dürfen, dann ist das für die ein Jahr Geschenke für Kinder kaufen und ein bisschen Weihnachten und weiß nicht was, aber sicherlich nicht Wellness-Tempel und vielleicht auch nicht Zahnarzt. Also haben wir es da auch, Christian, mit einem Verteilproblem zu tun, dass immer weniger Menschen in der Lage sind, sich diese Gesundheit in der Form leisten zu können?
Ja, haben wir. Und ich möchte darauf gleich direkt nochmal Bezug nehmen. Und das ist genau das Thema, zu dem ich mich gerade gemeldet habe, quasi direkt Bezug nehmend auf was Jens eben sagte. Dieser Gesamttopf ist riesig. Und jetzt kommt eine gute Nachricht. Die Zahnmedizin ist da drin ja nur ein recht kleiner Teil. Es ist natürlich schade, dass es in der Kassenzahnmedizin nur einen recht kleinen Teil für die Zahnärzte gibt. Aber was geben Bundesbürger für ihre Zahngesundheit aus? Ne? Das ist sehr, sehr wenig. Das sind nämlich, ich weiß nicht, ob ihr mal schätzen wollt, pro Monat aus der eigenen Tasche. Was gibt der Bundesbürger für Zahngesundheit aus?
Habt ihr eine, im Schnitt eine willst du jetzt wissen, logischerweise.
Aus der eigenen Tasche im Schnitt pro Monat?
15 Euro? 10?
8. Ja. Also 90 Euro im Jahr gibt der deutsche Bundesbürger aus der eigenen Tasche für Zahngesundheit aus. Und da sehen wir, um welche kleinen Beträge es sich eigentlich handelt. Ja. Worauf will ich hinaus? Bei Füllungen, bei Zahnreinigungen sprechen wir überwiegend von Preispunkten, die in dem Bereich sind, wo die allermeisten Menschen sich das in unserem verdammt wohlhabenden Land natürlich leisten können. Ist etwas anderes bei ZE, bei großen Versorgungen, bei Implantat, bei All on Four und so weiter. Ja? Dafür gibt es aber Zahnzusatzversicherung und über Zahnzusatzversicherung kriege ich es auch wieder in kleine Beträge verpackt. Und Abos, kleine Verträge sind wir sehr gewohnt alle. Mittlerweile haben wir Netflix und Co. Jeder von uns hat 20 Abos am Laufen. Und da ist eine Zahnzusatzversicherung eine Möglichkeit. Ja? Worauf will ich hinaus? Wenn du Leute fragst, sagen 90% der Deutschen nach Allensbach, dass Gesundheit das Wichtigste in ihrem Leben ist. Okay? Gleichzeitig geben wir 90 Euro im Jahr für Gesundheit unserer Zähne und uns, da geht es ja nicht um die Zähne, es geht ja um die ganzen, sagen wir mal, Mundschleim heute noch dazu aus. Und da ist eine Riesendiskrepanz und genau an dieser Diskrepanz liegt die Opportunität. Wenn wir es schaffen, dass aus diesen 90 Euro zum Beispiel 200 werden, ja, dann sprechen wir im Gesamtmarkt von, ich habe das mal ausgerechnet, sind 8 Milliarden, die in unsere sozusagen Zahnmedizin reinfließen. Und wenn wir von 8 Milliarden hier sprechen, dann sind uns 150 Millionen Budgetierung am Ende auch egal. Und wir sehen, dass es nicht Beträge sind, die sich ein Bundesbürger nicht leisten kann. Und letzter Punkt. Ich finde, wir müssen das gerade deswegen machen, weil manche Leute sich in Zukunft vielleicht Zahnmedizin nicht mehr leisten können. Umso wichtiger, dass wir es bei 80-85% von denen, die es tun können, so kalkulieren, dass auch noch Puffer drin ist, dass wir uns um die anderen 15% im Notfall auch noch kümmern können. Der Staat wird es nicht mehr sicherstellen, aber ich als Unternehmer habe ja jederzeit die Freiheit, Gutes zu tun, umso wichtiger, dass ich mit den anderen Patienten das Geld verdiene, um die Luft und die Freiheit zu haben, dieses Gute dann eben auch bewirken zu können. Denn dafür treten die meisten ja an, ne, Zahngesundheit zu ermöglichen.
Und Jens, obwohl wir uns da, glaube ich, nie Gedanken drüber machen würden, weil wir das immer propagieren, wenn Christian die Zahlen gerade nennt, heißt das ja, dass der Stellenwert der Zahngesundheit wohl nicht erkannt ist. Auch das muss ja dann eine weitere Aufgabe sein, den Menschen mehr klarzumachen, was das denn eigentlich heißt. Also mich wundert das, ich habe zwar auch nur geschätzt 10 Euro, aber weil mir klar war, so wie Christian die Frage gestellt hat, dass das ein sehr geringer Betrag ist. Ja, aber letztendlich, jeder weiß doch, wie wichtig die Zähne sind. Man will gut aussehen, man will essen, es hat mit Gesundheit zu tun, aber es scheint dann doch in der breiten Bevölkerung immer noch so zu sein, dass am Ende viele andere Dinge viel, viel wichtiger sind. Ist das noch ein Kommunikationsproblem, Jens?
Ja, was denn sonst? Also ich meine,
das war eine rhetorische Frage, klar.
Das, was Christian gerade sagt, ist doch großartig. Das zeigt doch, wie unfassbar groß die Chancen sind. Ja, und ich habe vorhin gesagt, der gesetzlich krankenversicherte Bundesbürger ist bereit, 600 Euro im Jahr für seine Gesundheit auszugeben. Ich glaube, das war mal eine Umfrage von Roland Berger, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Da ist man zum Ergebnis gekommen, das schaffen sie nicht ganz, die geben weniger aus im Jahr. Warum ist das so? Das haben die damals in dieser Studie auch schon gesagt. Die haben gesagt, wir würden 600 Euro ausgeben, wenn uns nur genug angeboten würde. Ich glaube, es gibt keine andere Branche, wo es das gibt. Ja, also wo die Menschen nicht so viel Geld ausgeben können, wie sie gerne wollen würden. Wir wissen, also das, was Christian gerade gesagt hat, Gesundheit ist ein unfassbar hoher Wert, hat bei den Menschen hohen Stellenwert, in allen Umfragen ist es ersichtlich, ist zum Teil wichtiger als Familie, als Umwelt, als was auch immer. Unsere Gesundheit steht im Stellenwert ganz weit oben. Ästhetik ist ganz wichtig. Ja, das, was du gerade gesagt hast. So, wir alle wissen, schöne Zähne schafft mehr Selbstvertrauen, dann klappt es auch mit der Nachbarin. So. Also es wäre im Grunde relativ einfach, man muss nur mit dem Menschen reden. So, jetzt, wenn ich jetzt aber mal in eine Praxis gehe und einfach mal die Frage stelle, wann hat denn das letzte Kommunikationstraining stattgefunden mit allen Mitarbeitern? Wann hat denn das letzte Mal ein Telefontraining stattgefunden für alle die hier ans Telefon gehen dürfen? Dann ist das bei den 80% der Praxen, die weniger als 300.000 Euro Gewinn pro Inhaber generieren, ist der Anteil der Praxen, die solche Trainings in Anspruch nehmen, relativ gering. Wenn ich den Zahnarzt frage, was er denn im nächsten Jahr für eine Zielsetzung hat, was er an Gewinn generieren möchte mit seiner Praxis, dann fällt ihm das schwer zu beantworten, weil der gar nicht weiß, was er in diesem Jahr an Umsatz macht. Wenn ich ihn danach frage, sagt er, das weiß ich nicht, die Zahlen liegen beim Steuerberater. Also, was ich damit sagen will, ist, wenn ich natürlich die Grundlage meiner unternehmerischen Tätigkeit nicht für mich mal gerade ziehe und gar nicht weiß, wo ich hin will, dann wird es mir auch schwer fallen, mein Team zu motivieren. Weil wenn ich schon nicht weiß, wo ich hin will, wie soll ich denn meinem Team vermitteln, wofür die eigentlich loslaufen sollen? So, und ja, und natürlich mache ich mir dann keine Gedanken über entsprechende Teamtrainings, die da vielleicht ansetzen. So, und ich glaube, das kennen wir ja alle. Übrigens, von den 20%, die mehr als 300.000 Euro Gewinn generieren, das sind übrigens die bei uns dreien anrufen. Der Christian hat auch gerade gesagt, das sind die diesen Podcast hören. Die anderen 80%, die rufen häufig gar nicht an. Also ich sage immer, diejenigen, die erfolgreich sind die Beratung nachfragen. Ich stell mir schon seit Jahren die Frage, sind die erfolgreich, weil sie Beratung nachfragen oder fragen sie Beratung nach, weil sie erfolgreich sind? Das ist so ein Wechselspiel, ja.
Ich glaube, das ist eine gute Mischung aus beidem. Das entwickelt sich, ja.
Genau, so. Aber jetzt sage ich mal ganz ketzerisch, die 20%, die weniger als 100.000 Euro Einkommen generieren, die wissen schon alles.
Sehr wahrscheinlich. Übrigens zum Thema Zahlen habe ich mal eine relativ spannende Podcast-Folge gemacht mit einem gewissen Christian Brendel von der Solvi. Hört euch die gerne mal an. Da ging es nämlich genau um dieses Thema und ich will da gar nicht so groß drauf rumreiten, aber so ein Beispiel fällt mir natürlich auch immer ein, weil das ist mein Paradebeispiel für misslungene Kommunikation. Wenn ich Menschen ein Prophylaxe-Konzept, ein Vorsorgekonzept verkaufen möchte, wenn ich Menschen beibringen möchte, dass Prophylaxe wertvoll ist, dass ich da Top-Mitarbeiter habe, Top-Mitarbeiterinnen und das Ganze bei mir vielleicht, weil es 2 Stunden dauert, 180 Euro kostet. Wenn ich das dann Zahnreinigung beim Zahnarzt nenne, brauche ich mich nicht wundern. Das ist eben auch ein Kommunikationsproblem. Wie oft stoße ich auf Webseiten, sage, habt ihr eine Prophylaxe-Seite? Ja, hier, ja, professionelle Zahnreinigung beim Zahnarzt. Wir kommen in Zahnzwischenräume und dahin, wo die Zahnbürste nicht hinkommt. Warum soll ein Patient dafür 200 Euro bezahlen? Ja, also Kommunikationsprobleme, genau. So, genau, das ist so. Ja, also ihr hört jetzt schon an der Stelle, wir reden jetzt 45 Minuten und ihr wisst natürlich jetzt, wenn ihr die Podcast-Folge hört, wie lang sie ist. Also nehmt euch Zeit. Was mich jetzt auch gar nicht wundert und sehr freut. Wir haben ja gerade erst angefangen. Und natürlich könnten wir über jedes dieser Themen eine eigene Folge machen und auch wieder stundenlang quatschen, gar keine Frage. Aber wir wollen ja heute so stark das Thema Unternehmertum, unternehmerisch handeln, noch ein bisschen mehr fokussieren. Wenn ich euch beide jetzt mal konkret frage, die Zahnarztpraxis in 5 oder 10 Jahren, was ist das für eine Zahnarztpraxis, die in 5 oder 10 Jahren, bleiben wir bei 10, ist egal, am Markt ist, erfolgreich ist, unseren Podcast hört, uns anruft und es, ich mach's mal ganz lapidar, es geschafft hat, trotz aller Herausforderungen, trotz aller Widrigkeiten. Jens.
Ja, ich glaube, dass es da in den nächsten 10 Jahren gar nicht so wahnsinnig viele Veränderungen geben wird. Ich glaube, es wird darum gehen, ein klares Konzept zu haben für die Praxis. Da ist für mich auch unabhängig davon, ob es ein MVZ oder eine Einzelpraxis ist. Ja, ich bin ja ein Befürworter der These, dass beides ihre Berechtigung hat. Ich glaube auch, dass die Einzelpraxen gerade durch die in den letzten Jahren ja festgestellte steigende Anzahl von MVZs größere Chancen bekommt, weil es einfacher ist, sich zu positionieren. Ist ja logisch, persönlicher Kontakt zum Behandler und so weiter kann ich ja viel besser darstellen, als ich das vielleicht in der Vergangenheit konnte. Ich glaube auch, dass die Anzahl der MVZs nicht so dramatisch zunehmen wird, wie das häufig kolportiert wird. Ich glaube, die Praxen, die MVZs sein wollten, sind es mittlerweile. Der Markt hat sich da ganz gut aufgeteilt. Was ich glaube, ist, dass diese Schere noch weiter auseinandergehen wird, über die ich am Anfang gesprochen habe. Also es wird einige Zahnärzte geben, die extrem erfolgreich sind, und es gibt einige, die leider in diesem Markt scheitern werden. Und über die Gründe, warum das so ist, haben wir jetzt tatsächlich in der letzten Dreiviertelstunde schon ausführlich gesprochen. Ich glaube, das wird an Dramatik zunehmen. Das werden wir ganz klar sehen, weil die Eigenverantwortung, die notwendig sein wird in den nächsten 10 Jahren, die wird zunehmen. Ja, also das Rufen nach GKV-Geldern, das wird nicht zum Erfolg beitragen. Wir haben beispielsweise jetzt noch gar nicht über das Thema Digitalisierung gesprochen. Das ist ja so ein Thema, das uns in den nächsten 10 Jahren auch wahnsinnig beschäftigen wird. Ich höre jetzt aus ganz vielen Praxen, jetzt müssen wir digitalisieren und jetzt kriegen wir gar kein extra Budget dafür und so weiter. Muss ich euch nicht sagen, das wird bei euch auch so sein. Ich habe in den letzten Jahren in meinem Unternehmen auch sehr viel für Digitalisierung investieren dürfen. Da hat mir die Anwaltskammer jetzt auch kein extra Budget zur Verfügung gestellt. Ich durfte das trotzdem machen. Und ich profitiere davon. Ja, und ich glaube, dass das in Praxen auch der Fall sein wird. Also auch diejenigen, die da heute schon unterwegs sind, Online-Terminvergabe, Videosprechstunden anbieten und so weiter. Das sind diejenigen, die heute schon davon deutlich profitieren. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, wir machen das alles nicht, ist alles schrecklich, Gematik ist böse und so weiter. Ja, und die verpassen wieder den Anschluss, kann ich da nur sagen. Und deswegen glaube ich, dass diese Schere wirklich in den nächsten 10 Jahren deutlich weiter auseinandergehen wird. Tragischerweise für die, die jetzt schon auf der unteren Seite der Einkommensliste stehen.
Christian, was können aber denn die tun, die vielleicht jetzt sagen, wir gehören noch nicht zu denen, die da oben stehen, aber wir wollen dahin, wir haben das verstanden, dass wir es tun müssen. Was rätst du diesen Praxen, um zu sagen, ja, macht euch mal einen großen Horizont von XY-Jahren, ist ja egal, aber fangt jetzt an, was zu tun. Also was müssen die Praxen tun, damit sie eben in 10 Jahren dazugehören und nicht dicht gemacht haben? Ich rede jetzt natürlich nicht von denen, die sagen, ich verkaufe in 2 Jahren, ich bin zu alt. Darum geht es ja nicht. Es geht ja um die, die einfach noch einen Horizont haben, einen zeitlichen, wo sie einiges tun müssen und sollen.
Also ich würde sagen, Schritt 1, wer das nicht kennt, googelt am besten mal die 7 Phasen der Trauer und findet mal heraus, in welcher er oder sie sich gerade befindet. Ja, mein völliger Ernst. Und dann ist sozusagen der erste Schritt, in die Akzeptanz zu kommen. Ja, ich habe übrigens in 2 Sätzen kurz, ich habe eine Erklärung, die der Jens vorhin wohl nicht so genau wusste, warum die Stimmung so schlecht ist. Die Stimmung ist so schlecht, weil natürlich nach Berlin zum Bundesgesundheitsministerium von allen Standespolitikern, von allen Medien gewisse Dinge gesendet werden. Und diese Dinge sind natürlich nicht, uns geht so geil, behandelt uns schlechter, sondern wir senden nach Berlin natürlich in einer Tour, uns geht schlecht, wir wollen mehr vom Topf. Wenn wir das lang genug hören, dann glauben wir es. Das ist, glaube ich, das, was da im Wesentlichen passiert, ne? Und aus dieser Haltung müssen wir rauskommen. Das ist Schritt 1. In welcher Phase der Trauer bin ich? und ich muss die alle durchlaufen. Wenn ich die nicht durchlaufen will, werde ich nichts ändern. Ich muss in die Akzeptanz und dann muss bei mir Hoffnung aufkommen. Vielleicht kann der Podcast da einen Beitrag haben. Schritt 2 wäre für mich, sich mal die Praxis zu verlassen und den eigenen Kopf mal zu verlassen und sich mal in die Außensicht zu begeben und zu sagen, bei mir am Ort oder in der Kleinstadt oder in der Großstadt, ist völlig egal. Warum sollen junge Menschen in meine Praxis kommen und hier arbeiten und warum sollen sie nicht in irgendeine der anderen gehen? Und warum sollen Menschen in diese Praxis kommen und sich hier behandeln lassen und nicht in irgendeine der anderen gehen? Und warum sollen sie, wenn sie kommen, hier etwas dafür bezahlen, was sie woanders vielleicht sogar die nächsten Jahre weiterhin umsonst bekommen oder billiger? Das sind die 3 Fragen, die ich mir stellen muss. Warum muss ich mir die stellen? Weil die Zahnmedizin in der Marktwirtschaft ankommt. Das ist das, was wir die ganze Zeit hier eigentlich auf einer Metaebene besprechen. Früher war das Planwirtschaft, da gab es so und so viele Stellen. Mein Vater hatte eine davon in Bad Camberg und da hatte der genug Patienten und Mitarbeiter. Und wir sind in der Marktwirtschaft und in der Marktwirtschaft haben wir Wettbewerb. Und dem muss man sich in Schritt 2 stellen. Da muss man messerscharf sein. Bin ich die Praxis, die fürsorglich ist, die sich Zeit nimmt? Oder bin ich die Praxis, die günstige Zahnmedizin und trotzdem gut anbietet? Bin ich die Praxis, die dich so behandelt, wie sie selbst behandelt werden möchte? Oder bin ich die Praxis, bei der es nur die allerhöchsten zahnmedizinischen Ansprüche in Perfektion gelten? Bin ich die Praxis für Kinder oder bin ich die Praxis für Endo? Völlig egal, das ist Schritt 2. Wie kann ich an diesem Markt bestehen? Was macht mich aus? Was ist mein Kern? Und das fängt mit mir an. Da muss ich nicht den anderen hinterherrennen, sondern im Gegenteil. Da muss ich schärfen, was bin ich? Und dann ist es in Schritt 3 Kommunikation. Und da kommt der Klaus ins Spiel zum Beispiel. Ja, und das haben wir gerade eben schon ein paar Mal gesagt. Das ist dann reine Kommunikation. Ich muss dann diesen Kern, der mich ausmacht und wie ich mich differenzieren will, den muss ich dann kommunizieren. Sprich, ich muss ihn nach außen bringen, damit das alle, die in meinem Landkreis wohnen, verstehen und sich dann auf meine Praxis selektieren. Und die meisten Menschen haben da dann Angst, schärfer, klarer zu werden, so ein bisschen Kante zu zeigen, aus der Sorge, dann kommen die anderen nicht mehr, die sich dann nicht mehr sehen. Meine Erfahrung ist, je klarer ihr werdet, desto einfacher ist es für die, die perfekt zu euch passen, zu euch zu kommen. Und es werden wahrscheinlich mehr kommen. Und selbst wenn nur genauso viele kommen wie vorher, dann werden die alle zu euch passen, bei euch arbeiten wollen und von euch behandelt werden wollen und das bezahlen wollen, was ihr für eure Medizin nehmen müsst. Also das wäre für mich so der Dreiklang.
Den Dreiklang fasse ich gerne mit meinem wichtigsten Thema zusammen. Das ist das, wo ich am meisten mit Praxen diskutiere und arbeite. Und das, du hast es jetzt mehrfach gesagt, Jens eben auch. Es ist die klare Positionierung, die viele nicht können, nicht wollen, nicht wissen, dass sie notwendig ist. Und wenn ich das jetzt so auch mit neuen Praxen, wir haben jetzt 2, 3 neue Praxen bei uns im System und mit denen beginne ich natürlich das Thema immer. Unseren jungen Gründer kennst du auch, Christian. Da habe ich viel investiert. Er vor allem, weil er gesagt hat, lass uns da zusammensetzen. Ich habe einen Tag mit ihm verbracht und wir haben uns wirklich darüber ausgetauscht. Wer bist du selber? Wo willst du hin? Wer sind die Menschen, die du um dich haben willst? Also all diese netten Fragen. Ich treffe aber immer wieder auch auf jüngere Zahnärzte, die dann sagen, voll spannend, habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Also ich habe mir auch noch nie Gedanken darüber gemacht, dass es wichtig ist zu wissen, wer ich bin, um überhaupt zu wissen, wo will ich mit meiner Praxis hin. Also da haben wir noch eine ganze Menge gut zu tun und vielleicht noch um kleinen Schritt zurückzuspringen. Du hast ja eben noch mal kurz gesagt, du weißt so ungefähr, woher dieses Jammern kommt etc. Also ich habe vor einigen Wochen einen Vortrag von dem Volker Busch gehört. Ich wusste das auch nicht, aber wir leben in einem Land, in dem man am Kiosk Zeitschriften kaufen kann, die heißen Meine Schuld und meine Sorge. Also sorry, das sagt ja alles. Ja, da brauchen wir uns keinen Kopf mehr machen. Ja, es ist wirklich so. Ich dachte, er hat die Bilder gezeigt. Ich dachte, sorry, ein Witz oder was? Nee, die sehen dann auch so aus, so hier wie Picture of the Woman von früher. Die sehen genauso aus, wie man sich das vorstellt. Ja, und die Themen sind dann so, warum hat mein Nachbar mehr als ich? Warum gelingt mir nichts? Weißt du, und ich meine letztendlich, auch wenn das jetzt nicht hierhin gehört, aber das wissen wir auch alle, alles, was schlechte Nachrichten ist, alles, was die Leute mit Negativen triggert, ist das, was die sozialen Netzwerke am Leben hält. Das findet der Algorithmus geil. Das wird verbreitet. Also haben wir doch eine gemeinsame Aufgabe, genau das nicht zu tun, Jens. Wie können wir das schaffen?
Naja, also indem wir vielleicht mal tatsächlich den Blick schärfen und Christian hat das einleitend schon schön gesagt, die Chancen mal in Blick nehmen, ja, und Ja, wie, also das ist jetzt wirklich schwierig, was du da fragst, weil wenn ich habe noch die Zeitung im Kopf da im Kiosk, ja. Also ich
wollte genau diesen Übergang schaffen.
Ja, ich gucke zum Beispiel nicht mehr so viele Nachrichten, ja, weil diese traurigen Geschichten, die ziehen mich nur runter, das hilft ja auch nichts. Also so, man muss einfach auch fairerweise mal sagen, also wenn wir also Nachrichten und du hast jetzt ein paar Mal auch schon den Gesundheitsminister angesprochen, ja, und die Politik in Berlin, das sind ja auch arme Schweine. Ja, also der Gesundheitsminister, der hat doch gar keine Chance. Also ich sag mal, die Zahnärzte wollen mehr Geld, die Ärzte wollen mehr Geld, die Apotheken wollen mehr Geld, die Krankenhäuser wollen mehr Geld, die Pharmaunternehmen wollen mehr Geld. Wenn er das alles erfüllt, morgen haben wir Krankenkassenbeiträge von 80%, können wir den Laden zumachen. Also es gibt eine schöne Untersuchung, da wurde mal ermittelt, wie sich die Krankenkassenbeiträge in den nächsten 10 Jahren entwickeln, wenn im Gesundheitswesen alles so bleibt, wie es heute ist. Angenommene Kostensteigerung im Jahr 1-2%, und dann ist man zu dem Ergebnis gekommen, hätten wir Krankenkassenbeiträge von 30%. Der Punkt ist nur, wir haben nicht Kostensteigerung im System von 1-2%, sondern getriggert durch Pflegebedarf und älter werdende Gesellschaft und so weiter, haben wir Kostensteigerungen, die sind tatsächlich bei 7-8% im Jahr. So, das zeigt einfach, das GKV-System kann so auf Dauer nicht weiter funktionieren, alle wissen's. Und deswegen hilft es auch nicht, auf die Politik zu zeigen und zu sagen, die tun nicht genug für uns und wir gehen jetzt alle nach Berlin und demonstrieren ganz böse. Wir streiken, wobei ich mich schon immer gefragt habe, gegen wen streiken eigentlich selbstständige Unternehmer? Das habe ich noch nie verstanden. Ja, also ein Praxisinhaber ist für mich ein selbstständiger Unternehmer. Wen bestreikt der eigentlich außer sich selbst? Diese Logik erschließt sich mir nicht. Ich bin eher ein Freund zu sagen, wir haben wirklich großartige Rahmenbedingungen. Das sind die besten, die wir haben. Wir haben nämlich keine anderen. Und aus denen muss ich jetzt das Beste, also auch für mich das Beste machen. Und jetzt habe ich schon vielfach darüber gesprochen, wie groß der Kuchen ist. Jetzt muss ich einfach gucken, dass ich aus dem großen Kuchen für mich ein großes Stück abschneide. So, also weniger Nachrichten gucken, sich nicht kirre machen lassen, insbesondere vielleicht Social-Media-Kanäle verlassen. Die machen einen noch viel trauriger als Nachrichten. Und sich mit seinem Unternehmen beschäftigen und sich wirklich mal angucken, was habe ich für Chancen, die sind unendlich groß, wenn ich sie nur anpacke. So, und ich glaube, jeder, der jetzt zuhört, weiß ja auch, also ich glaube, jeder von uns dreien hat einen ganz klaren Blick auf den Markt, das haben wir ja auch deutlich gemacht. Und ja, dann sage ich doch, ruft doch mal einen von uns dreien an. Wenn ihr allzu frustriert seid, ruft mal einen von uns dreien an, da können wir weiterhelfen. Ja, ich bin mit sicher. Reihenfolge egal. Wir kriegen euch raus aus dem Loch. Ich bin ganz sicher.
Ja, und das ist auch so. Und ich meine, Christian, wir haben ja auch darüber diskutiert und nicht nur in der Podcast-Folge. Also wir haben ja schon an vielerlei Stellen Gelegenheiten genutzt, um uns über dieses Thema zu unterhalten. Jeder, der das möchte und der in der Lage ist, und ich sehe Zahnarztpraxen eigentlich alle in der Lage, sich zu verändern, Dinge zu tun, zu investieren, in die Zukunft zu investieren, der kommt da auch raus. Und da sehe ich nach wie vor immer noch so eine komplett ungenutzte Chance. Es wird einfach zu wenig investiert. Die diskutieren mit mir über Kosten, statt über Chancen und Investitionen zu reden, die man irgendwann am Ende zurückbekommt. Ist das für dich so einer der größten Hebel, zu sagen, es geht gar nicht darum, dass ihr mutiger werden sollt. Ihr müsst einfach mutiger werden und euch verändern beim Thema Investition, beim Thema auch durchaus Risikobereitschaft. Ne? Weil für viele ist es ja ein Risiko, weiß ich nicht, 3 Auszubildende einzustellen. Und da sagt, das kann ja ein Risiko sein, dass da 2 nicht passen. Also wenn ich so denke, kann ich es lassen.
Hm. Ja, also bin ich schon bei dir. Ich glaube, das größte Risiko, wenn du eine Auszubildende anstellst, ist, dass sie nicht kommt am ersten Tag, dann hast du keine. Von daher, ich würde immer 3 einstellen.
Sind 3 schon mal besser, sei denn, die kennen sich gut und kommen alle 3 nicht, dann hast du ein Problem. Aber gut.
2 kommen am ersten Tag, 2 eine macht am Ende die Prüfung. Ne? Ja, ist so, ist ja. Realität. Ja? Und ich glaube, das Risiko besteht tatsächlich da eher im Nicht-Ausbilden. Aber auf deine Frage mit den Investitionen hin, der Fairness halber, ich glaube, warum sehen wir diese Zurückhaltung? Zahnärzte und Zahnärztinnen sind leider halt seit Jahrzehnten auch gewohnt, dass sie so ein bisschen manchmal ausgenommen werden. Das kennen wir 3 auch. Ne? Es gibt in jedem von unseren Feldern schwarze Schafe. Es gibt in der Industrie und im Handel schwarze Schafe. Es gibt im Finanzbereich extrem viele schwarze Schafe. Running Gag in der Frankfurter Finanzbranche. Wir haben hier ein Scheißprodukt, das keiner kaufen will. lass uns die Fußballer von der Eintracht fragen und am besten noch die Zahnärzte, die nehmen das dann. Ja, und das tut weh, wenn ich das jetzt sage. Es ist so, ich habe in der Finanzbranche gearbeitet, ich habe die Kundenlisten von innen gesehen, da stehen die Fußballer und die Zahnärzte drauf. Es ist kein Joke. Es ist
deswegen sehen wir Fußballer im Dschungelcamp.
Ja, genau.
Und aber auch noch kein Zahnarzt,
die
oder?
Zahnärzte zum Glück noch nicht, ja. Aber das, ich glaube, da sind schon viele gebrannt und diese Geschichten, die, weißt du, die werden ja auch als Urban Legends nach vorne getragen und die jungen Zahnärzte sind jetzt verunsichert. Die hören alles schlecht in der Branche, die hören, wie die Älteren über den Tisch gezogen wurden und da sind die verunsichert. Und jetzt natürlich, deswegen ist das aber, was du gesagt hast, nicht weniger richtig, sondern es ist absolut richtig. Und ich glaube, die schlechte Nachricht ist jetzt so ein bisschen, aber ich find's eine gute, aber für jeden, der keine Lust hat, ist sie schlecht. Ich muss das halt schon als Unternehmer annehmen und ich muss als Zahnarzt die Materie dahingehend selbst verstehen in dem Maße, dass ich mir überlegen muss, wo will ich investieren? Das heißt, ich bin absolut für Investitionen, aber an der richtigen Stelle. Und das heißt, wenn wir jetzt alles zusammenfassen, was wir heute besprochen haben, dass ich mich doch eigentlich am Patienten ausrichten muss. Was brauchen meine Patienten hier vor Ort? Was werden die Patienten der Zukunft brauchen? Ja, Megathema Vorsorge, Megathema Ästhetik, das sehen wir auch heute schon. Aligner-Therapien läuft wunderbar. Und wenn ich die Nachfrage habe und dann in die, oder glaube sie zu haben und dann in diese Bereiche sinnvoll investiere, also dann die Geräte anschaffe, wo ich weiß, dass ich sie brauche für die Behandlungen, die ich anbieten kann. Und dann die Kommunikation anwerfe mit einem Partner, der das kann, der mir dann noch mehr von diesem Patienten besorgt. Dann ist Investition immer gut. Wenn ich an dem Thema bin, wo wir vorhin waren, ich schmeiße Geld auf einen Dienstleister, damit der mir ein Problem einfach wegnimmt, unreflektiert, in der Hoffnung, das Problem ist dann weg, dann bin ich halt auch oft beim Falschen. Ja, aber das eigene Hirn muss man dafür anschalten und die richtigen Dienstleister muss man halt finden.
Das ja, aber das ist eine Riesenthematik, Christian. Du hast es ja gerade eben gesagt, ich sehe es ja in Gesprächen und sehe es ja auch jeden Tag im Netz, in den sozialen Netzwerken. Es ist logisch, dass Zahnärztinnen und Zahnärzte verunsichert sind. Weil wenn ich mich mit einer Materie nicht auskenne, ja, dann weiß ich irgendwann auch nicht mehr, wem soll ich glauben. Und wenn ich dann zweimal schlechte Erfahrungen gemacht habe, dann möchte ich die dritte vielleicht gar nicht mehr machen. Im Moment lese ich halt ständig so Sätze wie, also ich weiß nicht, wie mir noch so eine Idee kommt, aber da bieten Agenturen Dienstleistungen an und schreiben da drunter, wenn das nicht funktioniert, dann kriegst du dein Geld zurück und wir zahlen dir noch deinen Urlaub. Wenn ich sowas lese, da kannst du doch alles nicht mehr ernst nehmen teilweise. Von anderen werden wirklich Marketing-Tools in Grund und Boden geredet, die angeblich nicht mehr funktionieren, in die man kein Geld investieren soll. Ich weiß nicht, warum unsere 40 Praxen das machen, damit erfolgreich sind. Aber alles das führt ja dazu, dass Verunsicherung entsteht. Muss es auch unsere Aufgabe sein, Jens, durch so Gespräche wie heute, wobei auch hier können ja Leute zuhören und sagen, ihr habt es ja nicht mehr alle. Ich sehe das ganz anders. Das soll ja auch gerne so sein. Aber es ist schon ein Stück weit unsere Aufgabe, denke ich, dieser Verunsicherung entgegenzugehen und den Menschen mehr Sicherheit und Leitplanken zu geben, um sie vielleicht zu Entscheidungen zu bringen und auch zu Invest.
Ja, also gut, das, was Christian gesagt hat, ist natürlich völlig richtig. Da gibt es natürlich durchaus das ein oder andere schwarze Schaf. Da sind auch viele Dinge verkauft worden, zu viel zu hohen Preisen, Berater, die... Also wenn ich jetzt sehe, wer plötzlich alles als Praxisberater da auch unterwegs ist, dann macht mich das auch manchmal nervös, muss ich zugestehen. Also dann verstehe ich schon, woher auch die Zurückhaltung kommt. Ja, so. Aber ich vermute jetzt mal, hier hören ja im Wesentlichen Menschen zu, die einen von uns dreien in irgendeiner Weise kennen. Und die auch vielleicht schon die Erfahrung gemacht haben, dass wir unseren Job erstens sehr gerne machen und vielleicht auch gar nicht so ganz unerfolgreich. So, also dann wäre es doch schon mal ein guter Ratschlag zu sagen, also wenn ich jetzt den Christian kenne und ich suche eine Marketingagentur, dann ruf doch den Christian an und frag ihn. Ja, wenn mich jemand anruft und sagt, ich habe ein Problem in der Abrechnung, ich brauche Finance-Beratung, dann könnte es sein, dass ich sage, ruf doch mal den Christian an. Was ich sagen will, ist, jeder hat doch in seinem Netzwerk Menschen, denen er wirklich vertraut, die er auch seit mehreren Jahren kennt und dann ruft die doch einfach mal an, weil die kennen doch auch wieder andere im Markt, ja. Und bei mir ist es tatsächlich so, meine Mandanten, mit den meisten meiner Mandanten arbeite ich seit vielen, vielen Jahren zusammen. Und da sind einige dabei, die treffen wirklich kaum eine Entscheidung, ohne dass sie vorher nicht mich als Sparringspartner in irgendeiner Form genutzt haben, mich anrufen und sagen, in dem und dem Bereich suche ich jetzt jemanden? Hast du Erfahrungen? Wo kann ich mein Geld vernünftig investieren? Ja, und meistens fällt mir dann dazu auch was ein. Ein bisschen Branchenerfahrung bringen wir ja mit. Also so einfach mal gucken, wen habe ich, wem vertraue ich, und dem frage ich dann vielleicht auch mal nach entsprechenden Empfehlungen. Das könnte ja weiterhelfen. Und vielleicht nicht aufspringen auf die Schreihälse in Social Media. Also ich glaube, das ist jetzt schon rausgekommen. Ich bin in den letzten Jahren mehr und mehr skeptisch geworden, was Social Media angeht. Ich habe auch die meisten Profile bei mir einfach gelöscht, weil mich das zunehmend nervt. Und wenn ich sehe, was da alles für Leute unterwegs sind, und ich krieg diese Anfragen ja auch. Also im Übrigen, ich bin sehr, sehr intensiv noch bei LinkedIn unterwegs, beispielsweise, wie oft ich da von irgendwelchen Beratern angeschrieben werde, ob ich nicht was für meine Praxis brauche. Wo ich denke,
ja, ich bin da auch als Zahnarzt mehrfach unterwegs.
Habt ihr euch mein Profil mal angeguckt? Also was, wen schreibt ihr denn da an? Was soll denn das? Und dann weiß ich natürlich, denen geht's gar nicht um mich. Ja, das sind einfach Leute, die schicken massenweise irgendwelche Werbetexte raus. Und dann bin ich halt zufälligerweise dazwischen geraten. So, warum sollte ich jetzt Vertrauen in den stecken und dem auch noch Geld schicken demnächst? Ja, aber so scheinen manche ihre Berater auszusuchen. Da kann ich nur vorab raten.
Ja, das, ich glaube, da raten wir alle zu ab. Und ich denke mal, das ist ja auch so ein bisschen die Idee, die wir ja auch gemeinsam haben. Ich meine, das ist ja, es gibt ja einen Grund, warum wir drei uns auch immer wieder finden oder warum wir immer wieder mit den gleichen Menschen auch irgendwo auftauchen und zusammen sind. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, so die Liste der Menschen, die ich Praxen empfehle, unabhängig, ob es unsere Kunden sind oder andere, die auf mich zukommen, die ist in den letzten 1, 2, 3 Jahren extrem klein geworden. Extrem klein, muss ich wirklich sagen. Und das ist auch genau gut so. Ja, und da kann ich dann auch nur sagen, wenn jemand, warum auch immer, sich nicht auf die Meinung anderer verlassen will, ja, dann ist er vielleicht auch verlassen. Und dann muss er das halt alleine regeln. Ne? Also ich meine, Christian, die Welt retten können wir nicht. So gerne wir vielleicht auch den einen oder anderen Beitrag dazu leisten würden. Aber am Ende zeichnet sich der Unternehmer dadurch aus, dass er was unternimmt. Und da muss er ja sehr wahrscheinlich auch den ersten Schritt gehen, oder sie.
Absolut. Und ehrlich gesagt, machen wir doch hier so eine Art Allianz der Willigen, oder die biete ich zumindest gerne an. Ja, wir können sie alleine natürlich nicht retten, aber deswegen machen wir so Sachen wie den Podcast, wo wir unglaublich viele Menschen erreichen, viel mehr, als wir in der 1-zu-1-Beratung erreichen können. Ich glaube, wir brauchen, deswegen hatte ich das vorhin gesagt, diese Akzeptanz und die Hoffnung und die Bereitschaft, sich aufzumachen. Und dann ganz, ganz gerne melden, das eigene Netzwerk anzapfen. Es ist ein bisschen so, dass man wirklich nur, es gibt Netzwerke, wenn man da einmal drin ist, dann ist man eigentlich an der richtigen Stelle, ja. Und von da aus kann man sich doch dann weiterfragen und wie du gesagt hast, die Empfehlungen, die wir geben, die werden auch, es wird immer schmaler sozusagen, weil wirklich da draußen extrem viel komische Sachen an Bord sind. Jetzt haben wir so ein bisschen versucht zu sagen, wie findet ihr den Richtigen aus dem Netzwerk, und versucht jemanden, der lange Branchenerfahrung hat, jemand, der nicht gestern Handys verkauft hat oder so, ja. Ich würde noch hinzufügen, passt auf bei Provisionsmodellen, lasst euch immer erklären, wie derjenige sein Geld verdient. Wenn er euch kostenlos irgendwas gibt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass jemand anderes ihn dafür bezahlt. Dann seid ihr die Ware und nicht der Kunde, das ist so ein Standardsatz, ne? Da muss man aufpassen. Viele von denen haben das mittlerweile erkannt, nehmen Honorar und die Provision, um nach Honorarberatung auszusehen. Da muss man also doppeln, dann werdet ihr quasi zweimal ausgezogen. Also da einfach aufpassen. Und ansonsten, mein größter Tipp, wenn ihr die absolut schwarzen Schafe vermeidet, ist auch schon viel gewonnen. Wer es nicht kennt, schaut euch Baulich Consulting und Dirk Kräuter an. Und wenn ihr irgendetwas seht, was danach riecht, dann nehmt die Füße in die Hand und lauft in die andere Richtung. Ja, also das sind unseriöse Marketingpraktiken, was ihr eben gesagt habt, mit Garantien und mit Zeitdruck und mit Rabattschlachten. Und ja, vergesst es. Ja, also ein junger Kerl mit einem Lacoste-Polo-Hemd und einer Rolex am Arm, der versucht, Dirk Kräuter zu imitieren und euch erzählt, dass er eure Zahnarztpraxis nach vorne bringt. Vorsicht.
Boah, ja.
Das kann man, dem habe ich jetzt nichts hinzuzufügen, und habe gerade ganz tolle Bilder im Kopf und Schlagzeilen von Dingen, die ich heute auch schon wieder gelesen habe. Ich lasse es trotzdem noch nicht ganz als Schlusswort stehen, Christian, obwohl das eine wunderbare Idee ist, die man ja auch jetzt Zahnärztinnen, Zahnärzten mit auf den Weg geben kann. Würde aber gerne auch von Jens nochmal so zum Abschluss den ein oder anderen Satz hören. Womit machst du jungen Zahnärztinnen, Zahnärzten heute Mut zu sagen, geh in die Selbstständigkeit, werd Unternehmer, Unternehmerin, beachte das und das, dann bist du da auf einem guten Weg.
Ja, also habe ich, dann schließen wir den Bogen zum Beginn. Ich habe ja gesagt, das ist ein stetig wachsender Markt, auch in den nächsten 10 Jahren, ziemlich garantiert. Ja, die Menschen werden älter, die wollen heute auch mit 75 und mit 80 noch kraftvoll zubeißen. Und also insofern, die Ästhetik wird immer wichtiger. Die Menschen werden immer mehr Geld auch für Zahnmedizin ausgeben in den nächsten Jahren, ganz sicher. Ich glaube auch, das ist ein schöner Beruf. Also ich meine, warum werden denn Menschen Arzt und Zahnarzt? Weil sie Menschen helfen wollen. Also es ist doch auch immer noch einfach auch von der Grundidee ein schöner Beruf, der erfüllt, der ausreichend Motivation aus sich selbst heraus verursacht, mal unabhängig von all dem Geld und so weiter, über das wir hier sprechen. Also das ist ja vielleicht auch noch eine Motivationsgrundlage. Und wenn ich dann noch weiß, ich gehe in einen wachsenden Markt, dann kann ja gar nicht so viel schieflaufen. Vielleicht noch eins, wir haben ja auch die Diskussion immer, die so viele Praxen sind nicht mehr verkäuflich und so weiter. Auch daraus entsteht übrigens eine Riesenchance. Also das ist jetzt vielleicht dann für die jungen Zahnärzte interessant. Ich sage nur mal so, wir werden in den nächsten fünf Jahren, also die Zahlen schwanken ja so ein bisschen, wie viele Zahnärzte da abgeben. Ich sage mal vielleicht 10.000, 12.000 Zahnärzte, die in Ruhestand gehen in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Und jetzt unterstellen wir einfach mal, 5.000 von denen, die können ihre Praxen nicht mehr verkaufen. Das ist tragisch für die, aber so ist der Markt derzeit. Ja. Und jetzt sagen wir einfach mal, nur jeder von denen hat 1.000 Patienten aktiv im Moment in der Behandlung. Die haben natürlich alle viel mehr in der Kartei, ist ja klar. Aber sagen wir nur mal 1.000 aktiv, die im Moment so pro Jahr bei denen in der Behandlung sind. Dann sprechen wir über 5 Millionen Patienten, die neu verteilt werden. Also und also auch da entsteht natürlich eine Riesenchance für junge Zahnärzte. Und ich glaube, die Zahl ist viel größer in Wirklichkeit, weil die Zahl der Praxen, die nicht nachbesetzt werden, größer sind. Also gerade für junge Zahnärzte entsteht da eine Riesenchance. Und also ich kann jedem nur dazu raten, in diesen Markt reinzugehen. Genauso wie ich jedem nur raten kann, in die Freiberuflichkeit zu gehen. Es wird ja immer wieder die Frage gestellt, ist die Freiberuflichkeit noch attraktiv? Ja, ist sie. Ja, wenn ich sie mit dem richtigen Mindset angehe und mit Spaß an meinem Beruf, den ich mir selbst ja ausgewählt habe, das hat euch ja niemand in diesen Beruf reingedrängt und gezwängt. Ja, ihr müsst den ja nicht machen, aber es ist ein Beruf, den ich mir selbst ausgewählt habe und wenn ich das mit dem richtigen Mindset mache, ich bin sicher, da kann nichts schiefgehen.
Und es gibt, Christian, da sind wir uns ja einig, das wissen wir, es gibt die richtigen Menschen, die jungen Zahnärzten, Zahnärztinnen dabei helfen, die aber auch Etablierten helfen auf diesem Weg. Du bist auch in dem einen oder anderen, sage ich mal, in der Gründerinitiative bei Themen unterwegs, wo ihr jungen Zahnärztinnen und Zahnärzten den Weg zeigt. Die Bilder, die ich davon sehe, macht jetzt nicht den Eindruck, als säßen da immer nur zwei, da sind schon ein paar mehr. Also ich denke, das Interesse ist groß, es gibt die Menschen, die helfen. Ich behaupte auch weiterhin, das war nicht unser letzter gemeinsamer Podcast. Da bin ich sehr sicher, weil ich glaube, das macht A, uns dreien Spaß, wenn wir uns einfach mal irgendwann mal wieder treffen, zu welchem Thema auch immer. Seid ihr herzlich eingeladen. Ich werde mir das ein oder andere Thema sicherlich überlegen. Zum Beispiel das Thema Gründer. Da können wir vielleicht mal einen Gründer mit reinnehmen und mal zu viert darüber diskutieren, welchen Weg er denn eigentlich mit uns gegangen ist. Christian, du weißt, wen ich im Blick habe. Er hat auch schon zugesagt. Da müssen wir aber bis nächstes Jahr warten. Das werden wir aber auch tun. Ich bedanke mich jetzt einfach recht herzlich bei euch, weil ansonsten wird gleich unten meine Familie kirre, wenn ich jetzt nicht einkaufen gehe und irgendwann anfange zu kochen. Und ich glaube, wir könnten hier noch Stunden sitzen und reden. Also ein letzter Tipp von mir noch. Christian hat gesagt, wenn ihr auf die ein oder andere Vertriebsstrategie trifft, dann nehmt die Beine in die Hand. Und wenn ihr irgendwo an einem Kiosk die Zeitschrift Meine Schuld und meine Sorgen seht, dann macht irgendwas, was euch Spaß macht. Und das kann durchaus der wunderbare Gang in die Zahnmedizin sein, weil die Zahnärztinnen und Zahnärzte, die ich kenne, die erfolgreich sind, die haben immer noch und das sehr lange Spaß an dem, was sie tun. Bei allen Höhen, bei allen Tiefen. Wie man da rein und rauskommt, haben wir euch vielleicht heute ein paar Dinge mit auf den Weg gegeben. Wenn das für euch nicht tief genug war, weil wir haben ja nur eine Stunde, 16 Minuten uns miteinander unterhalten, dann schreibt uns an, ihr findet Jens auf jeden Fall bei LinkedIn. Ansonsten hat er ja auch seine offiziellen E-Mails und Telefonnummern. Und den Christian könnt ihr anrufen, mich könnt ihr anschreiben. Wir sind alles Menschen, die gerne mit euch reden, ohne dass sofort einer die Hand aufhält, weil das finde ich ja auch mal ganz wichtig. Wir müssen den Menschen auch mal zeigen, dass sie auch mal mit jemandem reden können, ohne immer sofort dafür bezahlen zu müssen. Und wenn sie bezahlen, dann soll es ein sehr gutes Invest sein. Ihr Lieben, ich sage ganz, ganz lieben Dank. Nochmal schnell der Hinweis, Podcast-Folge Episode 7, das war ganz am Anfang mit dem lieben Jens. Hört sie euch an, Episode 34 war Christian zu Gast. Und bevor ich das wirklich letzte Schlusswort habe, dürft ihr auch gerne nochmal Tschüss sagen, ihr zwei.
Ciao, vielen lieben Dank. Das waren sehr perfekte Schlussworte. Es hat wirklich richtig Spaß gemacht. Und jederzeit, Klaus, jederzeit, Jens, war mir ein Fest.
Dem kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank, lieber Klaus, dass du das wieder möglich gemacht hast. Und dein Podcast gehört ja ohnehin zu den wirklich Guten in diesem Markt. Und deswegen freue ich mich, jetzt reinzuhören, wie du das uns hier zusammenschneidest und was du daraus machst.
Da bin ich auch immer gespannt, wenn ich es dann höre. Ich mache es ja Gott sei Dank nicht selber. Auch da investiere ich in jemanden, der das kann und der das mit Spaß macht. Also sehr gerne. Ansonsten auch natürlich Christian. Du darfst noch mal ganz kurz, nenn noch mal deinen Podcast, weil der ist auch große Klasse und für jeden, der in unserer dentalen Welt unterwegs ist, natürlich eigentlich auch ein Muss.
Ja, sehr gerne. Unser Podcast heißt Aufgebohrt, der Podcast für einen nachhaltigen Praxiserfolg. Es hat in der Zwischenzeit jemand anderes auch noch die Idee gehabt, einen Podcast mit dem Wort Aufgebohrt im Titel zu machen. Der ist es nicht. Unsere ist der mit dem gelben Zahn von Diana Haber und Christian Prendl. Ich freue mich, wenn ihr zuhört. Geht im Unternehmertum in der Praxis, also um das heutige Thema, aber im Detail.
Genau, also nur ins Original reinhören.
Nur ins definitiv. Original. Unsere letzte Empfehlung für heute. Ja. Wenn, geht es immer nur ums Original. Also danke euch, ihr Lieben. Riesig viel Spaß gemacht, so wie ich es erwartet habe. Danke euch fürs Zuhören und gerne wieder bis zum nächsten Mittwoch bei Punktuell, eurem Pars Media Praxis-Marketing-Podcast. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, stabil und optimistisch. Tschüss!
Das war Punktuell. Hat es dir gefallen? Dann gib den beiden doch ein Like auf deiner Lieblings-Podcast-Plattform. Du hast Kritik oder Anregungen? Dann melde dich gerne und höre auch beim nächsten Mal rein. Bei Punktuell. Dein Praxis-Marketing. Mit Patrick und Klaus.